Gutes Recruiting und Bauchgefühl vertragen sich nicht. Professionelles Recruiting ist angewandte Psychologie und auch eine Frage der Haltung. Wer verstehen will, wie man geeignete Menschen findet, ist richtig bei Recruiting Basics mit Stefan Berndt, Bastian Stolz und Arthur Reich. Bei Basics schlau machen.
Heute sprechen wir mit Steffi. Und ja, sie heißt einfach nur Steffi. Ihr Nachname wird eingefleischten Oktoberfest-Fans ziemlich leicht von den Lippen gehen. Es ist nämlich niemand anderes als Steffi Maas. Sie bezeichnet sich selbst gerne als HR-Aufmischerin mit Sales-Background. Manche Veteranen kennen sie vielleicht aber noch aus der Zeit, als X noch Twitter hieß und sie ihre Initiative Quit and Jump vorangetrieben hat. Ein Netzwerk zur beruflichen Neuorientierung für Menschen mit Veränderungswunsch. Aber Steffi ist nicht einfach nur ein bunter Recruiting-Hund, sondern hat auch selber den Quit and Jump gemacht, als sie im Juni 25 gekündigt und sich wieder auf die Seite der Arbeitssuchenden begeben hat, um dann in den zweifelhaften Genuss vieler Candidate Experiences zu kommen. Es hätte also keine perfektere Gelegenheit gegeben, um mit ihr über genau diese Experience zu sprechen. Ich sage jetzt einen geflügelten Begriff, der aus zwei englischen Wörtern besteht, nämlich Candidate Experience. Ja? Nicht zu verwechseln mit dem Drei-Wort-Begriff Candy-Date Experience. Ja, das ist was anderes. Nein, die Candidate Experience ist so ein Thema, was alle wichtig finden und alle natürlich sagen, ja, total, ja, bei mir ist das keine Candidate Experience, bei mir ist das ja eine ganze, was auch immer. Aber man hat trotzdem so das Gefühl, wenn man dann Candidate ist, dass es nie so richtig weit oben auf der Prio-Liste steht. Deswegen reden wir darüber mit dir, Steffi, weil du das Thema Candidate Experience nicht nur aus HR-Sicht kennst, sondern tatsächlich auch als Kandidatin, die selbst ungefähr, ich meine 6 Monate ungefähr auf Jobsuche war. Und ja, das ist eine ziemlich seltene Gelegenheit, dass wir hier so einen Doppelblick sozusagen bekommen und den wollen wir heute nutzen. Deswegen, Steffi. Du bist ja HR- und Personalmarketing-Profi, nenne ich es jetzt mal. Ja, der Profibegriff ist ja immer eine Auslegungssache. Warst trotzdem 6 Monate auf Jobsuche oder vielleicht auch gerade deswegen. Was war dein erster Gedanke, als du gemerkt hast, okay, jetzt bin ich auf der anderen Seite?
Also herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich muss kurz was zu sagen zu deinem Candidate und Candidate Experience, weil es gibt einen gemeinsamen Nenner. Und zwar Ghosting. Aber dazu vielleicht später.
Ja.
Als ich dann wieder auf der anderen Seite war, tatsächlich war es ja für mich nicht das erste Mal, war es dieses Mal nicht so, dass ich Sorge hatte oder Angst, sondern ich weiß, es geht immer weiter. Ich kann mir ein Bild machen vom Markt. Ich nehme mir alle Werkzeuge, die ich so für mich selber in den letzten Jahren mir angeeignet habe und die ich durch meine Arbeit kenne und versuche, das Bestmögliche daraus zu machen, ohne zu erwarten, dass ich von heute auf morgen einen neuen Job habe. Auch im Hinblick auf die Familienkonstellation und auch mit dem Mindset, dass ich, wenn ich Monate habe, wo ich kein festes Anstellungsverhältnis habe, ich trotzdem mir genug Input holen kann, um mich beispielsweise weiterzubilden oder Veranstaltungen zu besuchen, die mich interessieren oder auch zu netzwerken mit Menschen, die mich inspirieren.
Das bedeutet, du hast die Zeit gut genutzt und du hast sie vor allem auch, ich sag mal, du hast dir entspannt entgegengeblickt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also du hattest jetzt nicht die absolute FOMO zu sagen, hey, wenn das erste Job oder wenn die erste Bewerbung schon nichts wird, dann verfalle ich in Panik. Sondern so wie sie es anhört, hört sich es nach etwas mehr Gelassenheit an.
Ja, auf jeden Fall. Mir war nur wichtig, das ist vielleicht so ein bisschen nerdig, aber es ist meine Persönlichkeit, dass ich für den ersten und wahrscheinlich auch einzigen Termin bei der Arbeitsagentur gut vorbereitet bin und vorlegen kann, dass ich eine Anzahl an bestimmten Bewerbungen schon abgeschickt habe, um auf der sicheren Seite zu sein und einfach zu zeigen, ich bin aktiv. Zumal, was ganz lustig ist, wenn du zur Arbeitsagentur gehst, musst du ja angeben, in welchem Job du gearbeitet hast und was du suchst. Aber leider gibt es in dem Dropdown-Menü nicht Recruiter.
Echt? Gibt's nicht? Ja. Was ist dann die Personalreferent wahrscheinlich, oder? Ist so der
Personalsachbearbeiter.
Personalsachbearbeiter, tatsächlich.
Schön.
Ja, ja. Es gibt nur Personalsachbearbeiter. So werden wir es.
Ja, deshalb sind die Vermittlungsvorschläge und Matches auch unglaublich passgenau.
Ja, das wollte ich, habe ich mir auch gerade gedacht. Okay, also das heißt, der Termin bei der Agentur war soweit abgehakt. Die haben gemerkt, hey, du willst jetzt hier nicht irgendwie Leistungsbetrug begehen und dich auf die faule Haut legen, sondern du bist aktiv. Als du dann aktiv warst, gehen wir doch gleich rein. Was hat dich denn am meisten überrascht jetzt als Kandidatin, ja, im positiven wie im negativen Sinne?
Also mir war es wichtig, erstmal abzuchecken, weil ich sehr weiß, wie unterschiedlich die Bewerbungswege sind. Also ich habe mir ja natürlich vorher Gedanken gemacht, welche Firmen kommen für mich in Frage, in welchem Umfeld in Berlin möchte ich arbeiten, welche Branchen, soll es das Gleiche sein oder nicht. War auf den Websites, habe mir erstmal angeschaut, was ist ausgeschrieben und wie bewirbt man sich. Am meisten habe ich dann immer so Zähneknirschen, wenn ich mir ein Profil anlegen muss. Wenn es ein schönes CV-Parsing gibt, freue ich mich natürlich. Vielleicht auch, wenn sie mein LinkedIn-Profil übernehmen. Aber wenn es dann darum geht, die Daten selber einzupflegen, jedes einzelne, dann ist meine Abbruchquote sehr hoch, tatsächlich.
Und vor allem bitte die Hausnummer immer als Extrafeld, ja, damit man sie automatisch mittippt und dann feststellt, verdammt, ich muss sie wieder löschen und ins nächste Feld eintragen.
Ja, ja, es ist so unterschiedlich. Die Wege sind so vielfältig geworden. Also du hast ja mehrere Optionen. Entweder du bewirbst dich nur mit einem Lebenslauf oder du bewirbst dich mit einer Bewerbungsmappe, mit Anschreiben, ohne Anschreiben, mit Dokumenten, mit Nachweis von, hast du ein Abitur gemacht oder eine Realschule? Hast du ein Zeugnis vom Studium oder von der Ausbildung, Abschlusszeugnis? Das musst du ja auch erstmal alles parat haben. Ich bin halt ein Typ, ich setze mich dann auch hin, das war mein Painpoint im Bewerbungsprozess, mit einem Bearbeitungsprogramm den Lebenslauf zu aktualisieren und natürlich auch ganz hübsch zu machen und übersichtlich. Auf Deutsch und auf Englisch, man lernt ja dazu. Das hat die meiste Zeit gefressen. Aber ich glaube, letztendlich ist das auch nicht ausschlaggebend. Natürlich ist es gut, wenn der Lebenslauf übersichtlich ist. Und wenn er auf jeden Fall Schlagwörter matcht, die du in den Stellenausschreibungen auch findest, ich glaube, das ist schon die halbe Miete. Es gab ja mal vor ganz vielen Jahren so einen sehr interessanten Betrugsfall mit so einem CV, wo die, ich glaube, es war eine Frau, wo die Dame die Keywords auch in den Lebenslauf geschrieben hat, aber geweißt. Also so, dass man
sie in weißer Schrift,
damit sie ausgewählt wird. Genau, also da war sehr viel Arbeit hinter. Aber letztendlich war es so, dass man auch als Bewerber unglaublich flexibel sein musste. Manchmal hat man dann noch ein Anschreiben gemacht, dann hoffentlich noch im gleichen Design wie den Lebenslauf. Ich habe mich dann aber auch selber erwischt, dass es ein bisschen random geworden ist, sich zu bewerben, dass man gar nicht so viel Qualitätsbewusstsein reinlegen muss, weil es an der einen oder anderen Stelle gar nicht gefordert ist. Und ich hatte dann auch wirklich mal so Tage, wo ich einfach wirklich so willkürlich mich beworben habe über StepSummit, hier hast du meinen Lebenslauf. Entweder meldest du dich, entweder meldest du dich oder nicht.
Ja, das ist was wir dann ja auf der anderen Seite dann auch oft vielleicht mal feststellen. Und ich glaube, da ist oft noch so die Erwartungshaltung da, okay, die Bewerbung, die da jetzt kommt, die muss super individualisiert auf mich angepasst sein, ja, und ich muss das Gefühl bekommen, dass der Kandidat, die Kandidatin wirklich nur zu mir will, ja, das ist ein absoluter Traumjob und so weiter, so, mäp, ja, ist nicht so, ja, braucht auch keiner erwarten, aber auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so, dass die Stellenausschreibungen, ja, so wären, dass man irgendwie sagt, hey, also, es ist schon irgendwo auf beiden Seiten irgendwie gleich, aber ich finde es total spannend, dass du es sagst, ja, und dass du auch sagst, okay, du musst flexibel bleiben auf der einen Seite und musst, eigentlich ist jede Bewerbung doch wieder anders, weil du andere Unterlagen brauchst. Also einmal eine Mappe fertig machen und an alle rausschicken, funktioniert eigentlich gar nicht so. Dass du auf der anderen Seite aber sagst, es entsteht schon auch irgendwo so ein bisschen so ein Gefühl der Beliebigkeit, ja, ist echt spannend. Gab es denn einen Moment, den du jetzt erlebt hast als Kandidatin, der dir im Nachhinein peinlich war, weil du weil du ja selber im HR bist, ja, weil du vielleicht sowas auch mal selber gemacht hast, ja, oder dir wirklich gedacht hast, so ein Fremdschämen-Moment?
Also ich glaube, sowas kann immer passieren. Wir sind Menschen und wir machen Fehler. Und meine Achillesferse sind Flüchtigkeitsfehler. Das kann ich sehr gut. Und wenn ich schnell etwas erledigen möchte, dann spricht man auch bestimmt mal aus Versehen eine Frau als Herr an oder hat einen Rechtschreibfehler in dem Anschreiben. Und das wäre zum Beispiel etwas, wenn ich auf Recruiter-Seite was bekäme, würde ich mir denken, oh, hat sich ja nicht so viel Mühe gegeben. Aber
ja,
das ist kein Qualitätskriterium, glaube ich. Das ist einfach.
Doch, die Alpha-Kevins posten dann gleich wieder auf LinkedIn, wenn du meinen Namen falsch schreibst, dann lehne ich dich sofort ab, weil dann bist du auf jeden Fall ungeeignet.
Ja, aber letztendlich ist es ja wirklich eine Bewältigungsstrategie des aktuellen Arbeitsmarktes und die Bewerbung da auch zu platzieren, weil ja, ich habe das ja für, ich werte das für mich immer aus. Ich habe ja über 50 Bewerbungen geschrieben, ich glaube 54. Mhm. Und ich habe von drei Viertel habe ich eine automatische Eingangsbestätigung bekommen.
Mhm.
Von 10 habe ich nie etwas gehört, also niemals. Auch keine Krass. Eingangsbestätigung. Und ich habe ja für den Rest Absagen bekommen. Ich hatte auch Bewerbungsgespräche, so ist es nicht, aber das war.
Ich wollte gerade fragen.
Letztendlich. Ja, vor allen Dingen, weil ich ja nicht in so ein klassisches Bild passe. Und was ich auch interessant fand, weil der Suche nach Jobprofilen, die passen. Ich habe dann gedacht, ich kann ja auch wieder in die Richtung klassisches Recruiting gehen. Und ich war sehr erstaunt darüber, dass häufig in den Jobausschreibungen Bestandteil des Recruitings war, was sie? Lohnhaltung.
Ernsthaft?
Ja.
Wow. Okay. Und dies ist dann aber als Recruiterstelle ausgeschrieben und nicht als HR Generalist oder sowas zum Beispiel? Mhm. Okay, verrückt. Ja, und da sieht man wieder mal die große Bandbreite unseres Jobs. Ja. Mhm. Weil lustigerweise, klar, ich bin jetzt Recruiter seit vielen Jahren. Aber wenn mich jemand für die Lohnbuchhaltung einstellen würde, dann wäre halt nach 6 Monaten Insolvenz angesagt. Ja, weil dann da würde ich alles falsch machen, was geht. Ja.
Sagen nach 4 Wochen, wenn die ersten Leute ihre Kohle nicht bekommen haben, dann ist der Feierabend.
Okay. Okay, also Recruiter-Lohnbuchhalter.
Mhm.
Super gut. Was würdest du sagen, hat sich jetzt durch die letzte Bewerbungserfahrung, die du gemacht hast, an deiner Haltung irgendwie was verändert dauerhaft?
Grundsätzlich hat sich in den ganzen 6 Monaten etwas verändert, weil am Anfang habe ich mir selber auch natürlich unterschwellig Druck gemacht, weil die Annahme war, also im Sommer musst du jetzt nicht unbedingt arbeiten, aber im Herbst musst du auf jeden Fall etwas haben.
Ja.
Und das führt natürlich auch dazu, dass du dich auf Stellen bewirbst, wo du vielleicht denkst, ja, okay, das sind jetzt keine 100%, das sind vielleicht auch keine 95, aber bei 70 kommst du vielleicht an, probier es einfach mal aus.
Hm.
Und so sollte es ja eigentlich nicht sein. Es kommt aber auch immer auf den eigenen persönlichen Rahmen drauf an. Ne? Wie ist dein Umfeld? Wie steht es finanziell um dich? Was bist du generell für ein Typ? Aber irgendwann habe ich das wirklich losgelassen, weil ich habe am Anfang mich jeden Tag hingesetzt und mindestens eine Bewerbung war mein Ziel. Und das habe ich irgendwann losgelassen und gesagt, nee, kümmere dich auch mal ein bisschen um dich, mach noch eine Weiterbildung, geh auf LinkedIn ein bisschen mehr in die Offensive, schau mal, was es da so gibt, beschäftige dich wirklich mit dem Angebot, was du aktuell hast, also welche Jobbörsen gibt es denn, wo kannst du suchen. Ich habe auch alternative Sachen ausprobiert, um einfach mal Teil einer neuen Bubble zu sein und zu sehen, was kommt da raus. Ich bin auch über Empfehlungen gegangen, aber es war auch wirklich eine Zeit, wo sehr viele aus unserem Umfeld, aus der HR-Bubble ebenfalls auf der Suche waren und wo auch Menschen dabei waren, wo ich so dachte, oh, nicht mal die Person hat aktuell das Glück. Also wir müssen da loslassen und einfach darauf vertrauen, dass auf jeden Fall was kommt. Denn sind wir mal ehrlich, bis zur Rente ist noch wirklich sehr, sehr viel Zeit.
Ja, das stimmt allerdings. Und es wird vermutlich auch noch mehr Zeit werden, als wir jetzt vielleicht denken. darauf sollten wir uns einstellen. Ja, es ist wirklich verrückt. Aber man muss natürlich auch, das muss man dazu sagen, auch natürlich die Sicherheit oder das Polster auch haben, ja, so gelassen auch ranzugehen an die Sache. Ja. Ja, weil wenn du natürlich jetzt sagst, hey, ich kann es mir im Zweifel vielleicht nicht leisten, zu sagen, okay, dann habe ich halt erst in 2 oder 3 Monaten einen Job, dann wird es natürlich schon haarig und dann macht man natürlich irgendwann immer mehr Abstriche, ja, bei den Jobs und nimmt dann vielleicht irgendwas an, was man gar nicht unbedingt möchte. Wir kommen noch mal kurz zurück zur Candidate Experience. Deswegen sind wir ja hier. Wenn du jetzt, du kennst die Candidate Experience, ja, du kennst sie aus fachlicher Sicht, du kennst sie jetzt auch aus eigener Erfahrung. Was wären so die drei Dinge, sagst du, die die Candidate Experience wirklich ausmacht oder sie auch zerstört?
Das ist ganz einfach, weil ich glaube, das ist generell in aller Munde und jeder weiß über die Schwierigkeiten Bescheid. Also grundsätzlich beginnt ja eine gute Candidate Experience heutzutage leider, ist ja der erste gute Schritt, die automatische Eingangsbestätigung. Aber es kommt schon darauf an, wie die alleine geschrieben ist. Was sind da wirklich für Themen platziert? Steht da drinne, wie lange ich jetzt ungefähr einplanen muss, um eine Rückmeldung zu erhalten? Gibt es einen Namen? Habe ich die Möglichkeit, wenn ich eine Frage habe, jemanden zu erreichen? Weil das lassen ja viele heutzutage aus. Es ist ja ein allgemeiner Text mit deinem Recruiting-Team. Und das würde ich doch zu verhindern wissen in einer guten Candidate Experience, dass ich wirklich die Möglichkeit habe zu wissen, es gibt einen Zeithorizont, nach dem kann ich mich richten und ich kann mich an jemanden wenden, wenn ich schon vorher eine Frage habe. Wenn schnell eine Absage kommt, okay, ist das Thema erledigt, aber Absage, wissen wir alle, ist selber ein sehr spannendes Thema, weil dort auch oft aufgrund von Effizienz zu automatisierten Absagen gegriffen wird und du selbst wenn du mit der Stelle matchst und da in deinem Gewissen alles erfüllst, kriegst du ja keine Aussage darüber, warum das so ist. Und ich hatte wirklich zwei, dreimal das Glück, mit Menschen auch zu telefonieren und dann das zu eruieren, woran das gelegen hat, was jetzt für mich total wertvoll ist. Ich weiß, dass sie, dass immer das AGG eine große Rolle spielt und wir wollen nichts Falsches sagen oder schreiben. Und sie müssen ja auch nichts schreiben, aber sie können sagen, wenn sie wirklich nochmal Fragen haben, warum es jetzt nicht gepasst hat, dann können sie mich gerne anrufen unter ABC und dann einfach mal in den Austausch gehen und vielleicht auch Tipps geben. Das finde ich jetzt überhaupt nicht verwerflich. Und da ist es auch nicht schwer, die richtigen Worte zu finden und die Menschen auch Unterstützung anzubieten und nicht jemanden abzuwerten oder abzulehnen aufgrund von Kriterien, die jetzt da wirklich nicht richtig am Platz sind. Ja, also die zwei Sachen sind schon mal wichtig. Und generell ist ja Kommunikation und im Loop bleiben ein wichtiges Kriterium. Und selbst wenn du es schaffst, mal angenommen, du bekommst eine automatische Eingangsbestätigung, dann meldet sich hoffentlich auch jemand, wenn du beispielsweise zu einem Gespräch eingeladen werden willst oder sollst. Es ist aber oft vorgekommen, dass in den Bewerbungsprozessen unterschiedliche Menschen involviert waren, sodass man als Bewerber auch den Überblick verliert.
Wer ist jetzt eigentlich zuständig für mich?
Ja, und wen rufe ich jetzt an und warum ist die Person jetzt noch da? Und das finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig, weil ich habe es auch schon erlebt, in Bewerbungsgespräch zu gehen und weil ich hatte bei einer Einladung zum Beispiel überhaupt keine Angabe darüber, mit wem ich das führe. Und auch nicht mit wie vielen Personen. Das ist ja so eine bunte, also die Büchse der Pandora. Du gehst dahin, du weißt gar nicht, in welchem Setting ist das. Und in manchen Fällen, das kommt ja immer auf die Firma drauf an, kann es ja auch sein, dass es ein besonders großer Kreis an Menschen ist, denen du gegenüber sitzt, ja. Oder dass es Positionen sind. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Typ, der sich darum sorgt, aber es gibt Menschen, die würden sich anpassen an eine Situation, je nachdem, in welcher Führungsebene ich spreche. Das spielt halt eine große Rolle. Und das sollte man auch, also diese Basics angeben im Bewerbungsprozess bei einem Vorstellungsgespräch. Wann, wo, mit wem und im besten Fall noch wie lange.
Ja.
Das ist wirklich nur das Allgemeine.
Und es klingt so simpel eigentlich. Klingt so simpel und es ist, denke ich, trotzdem so, so schwierig. Und ich möchte kurz mal ein Bingo in den Raum werfen. Wir haben nämlich ein Basics gehabt jetzt gerade. Ja, du hast Basics gesagt im Recruiting Basics Podcast. Sehr, sehr gut. Und vor allem hast du, ich glaube, ich hatte so für den Blog jetzt hier bei uns, hatte ich so 5 Fragen vorbereitet und eigentlich hast du alle 5 jetzt mit einer Antwort schon beantwortet. Das finde ich gut. Ja, und deswegen muss ich jetzt möglichst charmant hier umschmeicheln, wie ich jetzt hier weitermache. Nein, Spaß beiseite. Also, Information, Klarheit, Transparenz, ja, Zuständigkeit, Erreichbarkeit. So würde ich es mal zusammenfassen. Und ich finde wirklich, wenn du jetzt nicht gerade Recruiter bist, der irgendwie 200 Stellen gleichzeitig irgendwie betreuen muss und 5000 Bewerber, ist so eine persönliche Kontaktmöglichkeit, ja, und wenn es nicht die Telefonnummer ist, dann wenigstens die E-Mail, dass ich einfach als Bewerbender Bewerbende weiß, an wen ich mich wenden kann. Ja, das wäre schon wirklich echt toll. Kommunikation hast du auch erwähnt, ja, ist auch das A und O. Ich habe auch schon sehr viele schöne Beispiele gesehen, auch für so Standardkommunikation, ja, wenn die Bewerbung eingeht. Ja, da war mal irgendeine, die ich gesehen habe, da wurdest du dann mit Vornamen quasi schon angesprochen, so, hey, lieber Basti, unsere Assistentin ist gerade der Kaffee im Gang vor Freude runtergefallen und der Bürohund hat super laut gebellt, weil deine Bewerbung gerade eingekommen ist, ja, und die Klingel laut geklingelt hat oder irgendwie sowas, ja, also wo du dir denkst, okay, cool. Du musst es eigentlich nur ein ganz, ganz klein bisschen anders machen als der Rest und dann hebst du dich eh schon ab, als wenn du einfach so generisches Zeug machst. Und eigentlich super simpel, aber manchmal auch schwierig, ja, wenn es dann wieder heißt, wir sind aber ein großer, traditionsbewusster alter Konzern, ja, wir können das jetzt so aber nicht machen, das ist doch doof in der Außenwirkung und das passt nicht zum Marketing und so weiter. Schwierig. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie strukturiert ist euer Auswahlprozess wirklich? Wer Top-Talente gewinnen will, braucht objektive Entscheidungen. Aplysia hat dafür genau die passende Software entwickelt. Egal ob strukturierte Interviews, Assessment Center oder Development Center, ihr kriegt einen komplett digitalen, validen Workflow. Alle Beteiligten tragen die Bewertungen direkt im System ein. Das macht die Auswertung super schnell und transparent. Wir sind echte Fans. Überzeugt euch selbst auf aplysia.de/basics. Was würdest du sagen, wir haben über Absagen gesprochen, auch du hast es angesprochen. Ist die Absage für dich also auch definitiv Teil der Candidate Experience? Wie gehe ich sie richtig an? Du hast ja von AGG gesprochen, ja, das ist so dieses Monster, was immer im Raum steht. Aber was macht für dich eine gute Absage in der Candidate Experience auch aus?
Absagen sind absolut wichtig und sie sind auch ein Teil, der dich weitermachen lässt, tatsächlich. Und die Absage hat die Möglichkeit, denjenigen zu motivieren oder demotivieren. Und das hast du in der Hand. Ja. In den meisten Fällen bekommen wir ja wirklich eine ganz allgemeine automatisierte Absage, wo wirklich gar nicht auf den einzelne Person eingegangen werden kann. Wir wissen auch in den meisten Fällen, woran das liegt, weil der Markt hat sich unglaublich verändert. Die Frage ist auch immer, wie viele Recruiter gibt es überhaupt im Unternehmen? Wie viele Stellen betreuen die? Wie ist der Austausch mit dem Fachbereich? Wann kriegt da wer welche Rückmeldung? Das ist ja auch ein großes Thema. Bei der Absage ist es ja grundsätzlich auch so, wenn ich nicht den Funken einer Ahnung habe, in welchem Fall es vielleicht die Möglichkeit gäbe, an mir zu arbeiten, dann kann ich natürlich mit der Absage nichts anfangen, sondern ich nehme das nur als Ablehnung wahr in dem Fall. Andererseits ist es ja auch so, die Frage, wenn ich wirklich Fähigkeiten mitbringe, die trotzdem in irgendeiner Weise gepasst hätten, dann weichen ja die meisten Unternehmen darauf aus, nochmal anzubieten, dass man entweder die Unterlagen nochmal behält und verlängert, so für ein halbes Jahr, ob ich damit einverstanden bin, oder ich komme im Talentpool oder ich werde ermutigt, mich nochmal zu bewerben für etwas Passendes, wo ich denke, es könnte für mich funktionieren. Aber letztendlich ist ja die Frage, wie das überhaupt nachgehalten wird. Denn ich habe das oft erlebt in den Unternehmen, dass dieses Angebot ist zwar da, aber es gibt niemanden, der sich wirklich nachträglich darum kümmern kann. Also Talentpools verschwinden in der Versenkung, weil es den Unternehmen oft niemanden gibt, der die Kapazitäten hat oder der den Auftrag hat, da wirklich nachzugehen und dieses Potenzial aktiv weiter zu managen und auch zu aktivieren, wenn es dann wirklich nochmal relevant sein könnte. Und ich glaube, in der Hinsicht ist das ein sehr großer Hebel, um eine Beziehung schon aufzubauen, die vielleicht auf den ersten Blick war es keine Liebe, aber sowas kann wachsen, ne, um es jetzt mal mit einem Bild zu machen. Deswegen ist die Absage eigentlich hat sehr viel Potenzial, um denjenigen weitermachen zu lassen.
Du hast vorhin die Büchse der Pandora erwähnt. Ja, du hast jetzt gerade die nächste Büchse aufgemacht, nämlich die Büchse der Talentpools. Ja, und das ist, glaube ich, auch absolut unterschätzt. Weil auch das ist ja trotz alledem auch noch Teil der Candidate Experience. Ja, solange die Leute in deinem Talentpool drin sind, sind sie noch in der Experience. Ja, egal, ob sie dann 3 Monate dauert oder 18 Monate oder wie auch immer, aber Ja, und da geht, glaube ich, auch schon sehr, sehr viel Potenzial verloren. Wir haben jetzt auch viel darüber gesprochen, ja, was man oder wie man einen Prozess aufsetzen sollte. Ja, jetzt wird es vielleicht manche geben, die sagen, hey, aber ich bin Recruiter und kein Prozessdesigner, kein Prozessexperte. Ich werde nicht dafür bezahlt, mir zu überlegen, wie der Prozess aussehen soll, sondern ich werde dafür bezahlt, den Prozess entsprechend zu begleiten und durchzuführen. Aber was kann ich denn als Recruiter, was würdest du sagen, innerhalb meiner eigenen Spielwiese sofort besser machen, ohne dass ich jetzt gleich ja den Prozessänderungsstift raushole, ja, und gleich hier die interne Org-Entwicklung mit ins Boot hole?
Du hast immer noch die Möglichkeit, deine Stimme zu nutzen und den Kandidaten anzurufen und Fragen zu klären oder ein Feedback zu geben. Das ist total wichtig. Du kannst auch offen dem gegenüber sein, zu kommunizieren, was zu erwarten ist, beispielsweise, oder eben auch nicht. Ich denke, der Hebel ist auf jeden Fall da, weil letztendlich ist ja der Recruiter der erste Kontakt, den der Bewerber hat. Und wenn er die Möglichkeit hat, den Recruiter wirklich im Laufe des Bewerbungsprozesses, sei es vom Anfang bis zur Einstellung oder vom Anfang bis zur Absage, als festen Ansprechpartner immer wieder wahrnehmen zu dürfen, ja, selbst wenn es nur eine Zwischenmeldung ist mit einer E-Mail, in der kommuniziert wird, dass es länger dauert aufgrund von einer internen Abstimmung oder so, hilft das schon viel, viel mehr, als wenn wir dort ein Schweigen haben auf der anderen Seite. Also dieses, ich denke, aktives Zuhören ist auch ein wichtiger Punkt und einfach auch die Möglichkeit geben, dass du denjenigen kontaktieren kannst, wenn du eine Frage hast oder eine Unsicherheit. Das ist ja auch bei dem Talentpool das Schwierige. Also selbst wenn die Menschen im Talentpool landen, wird ja in den wenigsten Fällen jemals wieder etwas an den kommuniziert, dem abgesagt wurde. Das ist ja das Interessante. Also wie viele Unternehmen gibt es denn heutzutage, die beispielsweise mit einem Talentpool aktiv einen Job-Newsletter initiieren, der diejenigen immer wieder daran erinnert, vielleicht doch nochmal zu gucken aufs Jobportal, weil da was Passendes ist. Also
ich habe manchmal so das Gefühl, der Talentpool ist halt so des Recruiters Ausweg, um eine Absage zu vermeiden. Ja, so, okay, ich habe jetzt irgendwie nicht so eine richtig gute Begründung, ja, weil es war weder besonders gut noch besonders schlecht und ich will dem jetzt auch kein schlechtes Gefühl geben, komm, lass mal einen Talentpool aufnehmen. Ja, dann fühlt er sich irgendwie trotzdem noch wertgeschätzt und so weiter. Aber wenn ich ihn dann trotzdem ghoste im Talentpool, dann hätte ich ihn auch lieber gleich vorher ghosten können. Das wäre wahrscheinlich aufs Gleiche rausgekommen. Ja. Du hast ja auch nicht nur Recruiting, sondern auch Personalmarketing-Erfahrung. Ja, und wenn man jetzt mal davon spricht, die Candidate Experience mit dem Arbeitgeber-Image auch ein bisschen so zu verheiraten. Inwiefern würdest du sagen, hilft ein gutes Arbeitgeber-Image, Erwartungen bei den Kandidaten auch realistisch zu setzen, bevor der Prozess überhaupt beginnt?
Der Knackpunkt ist das Wort realistisch in deiner Ansprache. Denn tatsächlich ist es die große Aufgabe der Unternehmen, beides in Einklang zu bringen. Wir haben das ja schon oft gehört, dass vielleicht nach außen hin ein Bild vermittelt wird, was im Inneren gar nicht gelebt wird. Und das habe ich schon häufig tatsächlich erlebt, dass sich Firmen hinter schönen Corporate Designs verstecken, netten Claims. Aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass das, was versprochen wird, auch wirklich Bestandteil der Unternehmenskultur ist. Dass wir nicht ein Bild nach außen verkaufen, was wir mit einer Agentur hübsch erarbeitet haben und dann kommst du ins Unternehmen und der Mitarbeiter sagt, ja, unser Claim ist jetzt XY, da lache ich ja nur drüber. Das stimmt ja gar nicht. Ne? Das ist ja auch schon mal, wie weit werden Mitarbeiter in so einen Prozess mit eingebunden und welche? Manchmal ist es ja so ein bisschen nach Nase ausgesucht und gar nicht nach den Menschen, die wirklich einen wichtigen Beitrag zu leisten. Oder was ich auch immer spannend finde, ist, wenn intern Unternehmensbefragungen gemacht werden, also mit Mitarbeitenden, wie die denn ausgewertet werden und vor allen Dingen auch, was denn von dort tatsächlich umgesetzt wird. Ich mag das auch ganz gerne. Kununu ist ja heute Frage unabdingbar. Bewerbende schauen darauf, um sich einen Eindruck zu machen über, also ist das Image wirklich so, wie es mir vermittelt wird auf der Website. Und natürlich gibt es da auch kritische Kommentare, die je nachdem, welche Grenzen sie überschreiten, vom Unternehmen auch gelöscht werden können. Aber die Frage ist doch, was davon ist wahr und was nicht und wie weit fühle ich mich bereit? Ich habe das nämlich mal gemacht. Ich habe mich mal bei dem Unternehmen beworben, es hatte ganz schlimme Kununu-Bewertungen und da habe ich mich einfach angeboten, ne, das mit zu verbessern.
Ja. Ja.
Also, dass das mein ausschlaggebender Punkt war, mich da zu bewerben. Oder ich habe mich auch bei einer Firma beworben beispielsweise, die hatten eine Initiative, habe ich mich beworben, die haben auch Initiativ ausgeschrieben und der Text war nur Lorem Ipsum. Und darauf habe ich mich trotzdem beworben und habe dann denen schon mal an die Hand gegeben, wie man so eine Initiativbewerbung noch angenehmer gestalten könnte, dass da vielleicht noch mehr Bewerbungen reinkommen. Also negatives oder sag mal ausbaufähiges hat auch immer Potenzial.
Ja.
Und beim Image ist es ganz genauso. Es ist schön, wenn wir es schaffen, sichtbar zu werden. Noch schöner ist es, wenn wir es schaffen, dass die Mitarbeiter, die es schon gibt, stolz sind auf das Unternehmen und sagen, ja, das stimmt. Also das, da sehe ich mich. Das, da resoniere ich mit. Und deswegen bin ich hier 30 Jahre.
Und ich finde schon, man merkt ein bisschen zumindest, ein bisschen, dass es weggeht von diesem Hochglanz. Ja, die Marketingabteilung hat da mal ein Arbeitgeber-Image für uns erarbeitet, sondern dass es, ich glaube, Coca-Cola waren so die letzten, die ich so im Kopf habe, mit ihrer krassen Plakatwerbungs-Dings. Da waren, glaube ich, auch ganz viele Beispiele, ja, von eben Menschen, die wirklich in unterschiedlichsten Funktionen von Coca-Cola arbeiten, die einfach einen so einen Claim da noch mit draufstehen hatten, warum sie das machen, ja, und warum sie es toll finden. Und deswegen, ich glaube, die Entwicklung geht da schon ein bisschen ins Positive, auch wenn es schade ist, weil es lange gedauert hat, bis die Unternehmen es checken, ja, dass einfach dieses, ich zeichne dir ein Bild von einer schönen Südseeinsel, ja, aber eigentlich bin ich halt irgendwo, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht wo unterwegs. Das ist ja, leider wird es immer noch gemacht. Ja,
sag. Die Frage ist immer, Basti, mit wie viel Selbstironie kann ein Unternehmen auch mit solchen Herausforderungen umgehen? Ja, also eigentlich wäre es doch eine super Personalmarketingstrategie zu sagen, ich gucke mir mal die Kununu-Kommentare an und mache damit eine Kampagne. Da suche ich mir schlecht raus und dann ist der Claim, hilf uns besser zu werden oder irgendwas. Ja,
kennt also, ihr den? kennt ihr dieses Looking for a Graphic Designer Plakat?
Ja, klar.
Das ist so geil. Das ist
gemalt, ne?
Ja, genau. Du siehst quasi, dass es in Paint ist und einfach einer mit in Paint quasi geschrieben hat, looking for a graphic designer. Und das beschreibt es eigentlich sehr gut. Also man muss halt echt eigentlich seine hässlichen Seiten sofort rauskehren, ja, und sagen, hey, wenn du zu uns kommst, dann kriegst du zwar das und das alles, aber du kriegst auch das und das alles nicht, ja. Und ich bin mir relativ sicher, dass es für fast alle Rahmenbedingungen, außer du bist krasser Ausbeuter, auch den richtigen Topf gibt, ja. Also den richtigen, nee, warte mal, den richtigen Deckel, nicht den richtigen Topf. Ja, Arbeitgeber ist der Topf und egal, was da für eine Suppe drin kocht, ja, es gibt immer irgendwo den Match, ja, man muss ihn nur finden. Und deswegen glaube ich, sollten viele Unternehmen gar nicht so viel Angst davor haben, rauszustellen, was sie auch alles nicht sind, ja, oder was eben auch vielleicht nicht so gut läuft, weil das ist auch Perfektion ist ja dieser unhaltbare Anspruch, ja. Perfektion ist was niemals erfüllt werden kann. Und das Gleiche gilt auch eben für Arbeitgeber-Images oder für Jobs, ja. Nenn mir einen einzigen Job auf dieser Welt, der wirklich von A bis Z perfekt ist, ja, wo du sagst, da ist alles, was ich da machen muss in dem Job, ist absolut wertschöpfend, erfüllend, macht Spaß, ja, und ist wirklich super. Ich habe ihn noch nicht gefunden.
Nee, da müssen wir mal Janneke fragen. Die hat ja mal 30 Jobs in einem Jahr ausprobiert.
Wen müssen wir fragen?
Janneke Stör.
30 Jobs in einem Jahr ausprobiert?
Ja.
Ah ja, okay, Stefan, schreib mal mit. Ja, da vielleicht brauchen wir noch eine Interviewfolge. ja, wir neigen uns so schon langsam dem Ende zu. Vielleicht noch einfach aus persönlichem Interesse auch, Steffi, aus deiner Jobsuche. Hast du vielleicht auch ein Beispiel mitgenommen, ja, so ein Gruselbeispiel, wo du sagst, puh, so kann man es halt auch richtig ordentlich verkacken. Und vielleicht auch eins, wo du sagst, wow, das war wirklich, also ohne jetzt Namen zu nennen, ja, das wollte ich jetzt damit nicht, aber einfach so zwei Beispiele aus Himmel und Hölle.
Ja, sowas gibt's ja immer. Also ich hatte ein Bewerbungsprozess, der war unglaublich wertschätzend und auf Augenhöhe. Und es fiel mir sehr, sehr schwer, die Stelle abzusagen. Mhm. Weil ich wollte das sehr gerne machen, aber mit meinem vor 10 Jahren ich. Mhm. Ich wusste, also es war sehr viel. Es war auch eine Stelle, wo ich wusste, das ist nicht nur die eine Komponente, die da wichtig ist, sondern da muss ein ganz.
Sondern du musst Lohnbuchhaltung auch mitmachen.
Nein, das nicht. Ja, tatsächlich. Also das war wirklich ganz, ganz toll, auch wie es auseinandergegangen ist, dann letztendlich sehr wertschätzend, wo beide Seiten etwas traurig waren, aber trotzdem was gewonnen haben. Das war schön.
Ja.
Und so Negativbeispiele gibt es ja immer. Zum Beispiel, dass jemand, einer hat gesagt im Vorstellungsgespräch, ja, sind wir mal ehrlich, also 70 Stunden kommt schon mal vor.
Boah,
das ist auch nicht toll, aber geht irgendwie, man muss ja auch arbeiten. Und dann dachte ich so.
Aber hey, also realistic Job Preview wieder mal. Ja, also immerhin, du hast es vorher gewusst.
Mhm. Ja.
Das wäre einer für Friedrich Merz.
Ja, absolut, ja, hey, das ist ja endlich mal jemand, der das Bruttoinlandsprodukt wieder ein bisschen vorwärts bringt.
Orden bekommen, ja, endlich mal. So,
ja, aber wirklich. Ja. Und Steffi, letzte Frage, hast du auch ein konkretes Beispiel mitgenommen, also eine Erfahrung, die du gemacht hast, wo du sagen würdest, hey, das übernehme ich für meine eigene Candidate Experience, die ich in Zukunft verantworte?
Das mache ich ja tatsächlich nicht mehr, aber ich lasse es mir nicht nehmen, die Prozesse mir ganz genau anzugucken, weil man würde ja sagen, jetzt endet quasi meine Arbeit mit der Kandidat bewirbt sich, aber ich schaue mir schon an, was passiert danach. Mhm. Ich beschäftige mich auch sehr mit der Stellenausschreibung an für sich, also welche Informationen sind wichtig und welches allgemeine Blabla können wir wirklich auch einfach mal sein lassen, weil in den meisten Fällen ist es nicht relevant. Es ist einfach nur aufgebauscht und nicht notwendig. Und somit kann ich das dann ganz gut nachvollziehen, was der Bewerber heutzutage braucht und wie wir auf unserer Seite versuchen können, das ein oder andere zu implementieren, was die Candidate Experience auch erfahrbar und erlebbar macht, tatsächlich. Und in einer motivierenden Weise und nicht in der Demotivation und dem Ghosting. Aber ich denke, das ist für viele Unternehmen eine ganz große Herausforderung.
Hm. Das denke ich auch. Wir haben am Schluss eigentlich immer so die ganz klassische Frage, was ist so der das, was ich morgen anders machen kann. Ja, nehmen wir mal, da gehen wir davon aus, uns hören mindestens 2000 Recruiter zu. Ja, davon gehe ich jetzt mal mindestens aus, als Mindestzuhörerzahl. Was würdest du diesen 2000 Recruiterinnen und Recruitern empfehlen, wenn sie morgen aufwachen und sagen, hey, ich hätte Bock, meine Candidate Experience heute ein Stück besser zu machen? Womit sollten sie anfangen?
Sie sollten auf jeden Fall selbstbewusst das Gespräch mit dem Hiring Manager führen oder mit der Fachabteilung, weil ich glaube, da gibt
die nächste Büchse der Pandora, die du aufmachst. Oje, Mine.
Da gibt es sehr viele Missverständnisse und es gibt auf der Seite der Hiring Manager auch den Druck, eine Stelle zu besetzen, ohne die Feinheiten zu kennen, was es denn bedarf, um gut auszuschreiben und denjenigen auch zu erreichen. Und ich denke, da ist es wichtig, ins Gespräch zu gehen. Und wenn ich als Recruiter, Recruiterin nicht die Möglichkeit habe, da wirklich durchzudringen, auch zu sagen, hey, lass uns mal kurz zusammensetzen mit der Kollegin, die hat da Ahnung von, das bringt wirklich einen Mehrwert auch für dich. Ich denke, das ist, da sind wir wieder beim Thema Kommunikation, ganz wichtig.
Und vor allem, vielen Dank, Steffi, beim Thema Vorbereitung. Ja, ich finde es gerade richtig schön, weil sich der Kreis eigentlich immer wieder schließt. In fast jedem Interview geht es eigentlich immer nur darum zu sagen, ja, investiere vorher 2 Minuten mehr, ja, damit es hinterher besser ist.
Genau. Ja.
Vielen Dank, Steffi.
Sehr gern.
Ciao zusammen.
Ciao.